Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 22, Abvers 39. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und er, Jesus, ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger, sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Meine unseres Herrn Jesus Christus, ich weiß nicht, ob du zu Hause ein Guinness-Buch der Rekorde hast. In diesem Buch stehen Leute drin, die irgendetwas gegenüber allen anderen auszeichnet. Ja, sie sind größer, kleiner, stärker, schneller, besser bei irgendetwas als alle anderen. Zumindest als alle anderen, von denen man weiß. Und ganz oft ist es so, dass die Menschen oder die Ereignisse, die es in dieses Buch geschafft haben, auch wichtige Dinge für die Weltgeschichte sind. Ja, zum Beispiel steht da drin, dass die sowjetische Armee mit 11 Millionen Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs die größte Armee aller Zeiten war. Oder das britische Kolonialreich im Jahr 1920 hat fast ein Viertel der Welt beherrscht und war damit das größte Reich aller Zeiten. Und wenn man da so durchliest, dann kann man natürlich diese Liste der Superlative endlos weit fortsetzen. In diesem Abschnitt hier in Gottes Wort haben wir ebenfalls Superlative der Weltgeschichte. Aber wenn wir das so lesen, sieht das auf den ersten Blick überhaupt nicht so aus. Ja, wir haben hier einen jüdischen Lehrer, der an einem Donnerstagabend mit seinen 11 Schülern am Rand von Jerusalem in einen Garten geht. Ja, hier ist nichts besonders groß und nichts besonders klein, hier ist nichts besonders alt und nichts besonders jung. Hier ist überhaupt nichts spektakulär. Aber es passiert etwas. Und vor allem fängt etwas an. Und diese Dinge, die hier passieren, die hier anfangen, die sind aus mindestens 3 Gründen Superlative. Und um das zu verstehen, schauen wir uns kurz an, was vorher passiert ist. Seit ungefähr 3 Jahren ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Aber in den letzten Monaten war die Stimmung in der Öffentlichkeit gegen Jesus aggressiver geworden. Vor allem die jüdische Führung aus Pharisäern und Sadduzäern will ihn unbedingt töten. Die wollen ihn loswerden. Jesus ist vor ein paar Tagen mit seinen Jüngern zum Passafest nach Jerusalem gekommen. Die Elite hat im Hintergrund vor Wut geschäumt, aber die Menge, die Volksmenge, die hat ihn bejubelt. Vor allem deswegen, weil sie gehofft haben, dass er jetzt in den Palast gehen würde und die Römer vertreiben würde, sich auf den Thron setzen würde und dann ein unabhängiges Israel in Reichtum und Wohlstand und Frieden regieren würde. Also ein Land mit Frieden und Wohlstand und ohne Römer. Aber Jesus hat sie enttäuscht. Anstatt im römischen Palast aufzuräumen, hat er im jüdischen Tempel aufgeräumt. Statt dass er die Heiden vertrieben hat, aus dem Palast, hat er im Tempel Platz für die Heiden geschaffen, dass auch sie Gott anbeten können. Und so ist auch beim einfachen Volk langsam die Stimmung gekippt. Und mittlerweile ist die Atmosphäre in Jerusalem zum Zerreißen gespannt. Es ist Donnerstagabend. Jesus hat gerade das Passafest mit seinen Jüngern gefeiert. Und während dieser Feier hat er sie gleich mehrfach überrascht. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Etwas, was normalerweise nur Sklaven gemacht haben. Er hat ihnen angekündigt: Einer von euch wird mich verraten, ein anderer wird mich verleugnen. Er hat das Passafest irgendwie anders gefeiert. Er hat irgendetwas erzählt von seinem Blut und von seinem Leib und was das mit dem Brot und dem Wein zu tun hat. Und er hat gesagt, dass der neue Bund, von dem Jeremia Jahrhunderte vorher geschrieben hat, dass dieser neue Bund jetzt da ist. Die Jünger können das alles nicht so richtig einordnen. Sie sind vermutlich noch verwirrt, müde, vielleicht enttäuscht, vielleicht auch sehr angespannt, weil sie nicht wissen, was würde mit Jesus passieren. Und sie gehen jetzt an den Ölberg in ein Gartengrundstück namens Gethsemane. In diesem Gartengrundstück waren sie anscheinend öfter, Vers 39, heißt es, und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit. Also wie er es öfter gemacht hat, an den Ölberg. In den anderen Evangelien erfahren wir eben in diesem Garten Gethsemane, und es folgten ihm auch seine Jünger. Und in diesem Garten fehlt doch eigentlich alles für eine gute Geschichte. Es gibt nur 12 Männer und ein paar Bäume. Aber in diesem Garten fängt Jesus an zu reden über einen Kelch, über einen Becher. Vers 42. Und dieser Kelch, der hat es in sich. Denn in diesem Garten fängt Jesus an, diesen Kelch zu trinken. Ja, streng genommen hat er damit angefangen, ab dem Moment, wo er in diese Welt gekommen ist. Aber man könnte sagen, in diesem Garten fängt Jesus damit so richtig an. Und er fängt nicht an, irgendeinen Kelch zu trinken, sondern er fängt damit an, deinen Kelch zu trinken. Und was dein Kelch ist und warum Jesus den trinken muss und was das mit Superlativen zu tun hat, das sehen wir jetzt. Mein Thema für heute ist, Jesus trinkt deinen Kelch. Wir wollen uns dazu drei Dinge anschauen. Dass Jesus deinen Kelch trinkt, das ist erstens härter als alles andere, zweitens nötiger als alles andere und drittens liebevoller als alles andere. Nötiger als alles andere, härter als alles andere und liebevoller als alles andere. Jesus und seine Jünger, die kommen in diesen Garten. Und Jesus sagt zu ihnen, Vers 40, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Jesus weiß ganz genau, die nächsten Stunden, die werden nicht nur für ihn selbst sehr hart, die werden auch für seine Freunde, für seine Jünger hart. Ohne Gottes Kraft geht es nicht. Ohne Gottes Kraft steht man das nicht durch. Und deswegen bittet er sie darum, dass sie auch beten. Und dann geht er selbst beten. Ja? Das heißt hier einen Steinwurf weit weg. Also 15, 20, vielleicht 25 Meter. Auf jeden Fall ein Stück weg von den Jüngern, aber so nah, dass sie ihn noch hören können beim Beten. Und er kniet sich nieder und betet. Und das Erste, was wir in diesem Gebet sehen, ist, wie nötig es ist, dass Jesus den Kelch trinkt. Der erste Punkt, dass Jesus deinen Kelch trinkt, ist nötiger als alles andere. Ja, das Gebet hat im Prinzip nur eine Bitte. Vers 42, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst. Oder in anderen Worten, Vater, nimm mir diesen Kelch weg. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und um zu verstehen, was Jesus hier betet, müssen wir erstmal die Frage klären, was ist dieser Kelch eigentlich? Und dazu werfen wir einen Blick zurück ins Alte Testament. Jeremia 25 zum Beispiel lesen wir, denn so sprach der Herr, der Gott Israels, zu mir, nimm diesen Kelch voll Zornwein aus meiner Hand. Oder in Psalm 75, Gott ist der Richter, den einen erniedrigt, den anderen erhöht er. Denn ein Becher ist in der Hand des Herrn, gefüllt mit schäumendem Würzwein. Davon schenkt er ein, sogar seine Hefen müssen schlürfen und trinken, alle Gottlosen auf Erden. Und es gibt noch viel mehr Stellen im Alten Testament, die von diesem Kelch, die von diesem Becher einer ähnlichen Weise sprechen. Und in all diesen Stellen wird immer wieder deutlich, in diesem Kelch, in diesem Becher ist ein symbolischer Wein drin, der für den Zorn steht. Und zwar für den Zorn Gottes über die Sünde. Und schon im Alten Testament werden zwei Dinge über diesen Kelch deutlich. Das erste ist, jeder Mensch hat einen solchen Becher. Und jeder Mensch macht durch seine Sünde diesen Becher immer wieder ein Stück voller. Jedes einzelne Mal, wenn du patzig wirst, wenn du negativ über jemanden denkst, wenn du etwas nicht tust, was du eigentlich tun solltest, jedes Mal, wenn du versagst, Tropf, Tropf, Tropf. Und zweitens, irgendwann kommt der Tag, wo jeder Mensch diesen Becher trinken muss. Und das ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Psalm 75, Vers 9 nochmal. Sogar seine Hefen, also das, was sich am Boden in diesem Becher absetzt, sogar seine Hefen müssen schlürfen und trinken, alle Gottlosen auf Erden. Jeder Mensch trägt so einen unsichtbaren Becher mit sich rum. Und jede deiner Sünden macht diesen Becher ein Stück voller. Und eines Tages kommt der Tag, wo du diesen Becher austrinken musst. Und es ist genau dieser Kelch, von dem Jesus hier redet. Und er bittet seinen Vater, dass er den Kelch nicht trinken muss. Aber vielleicht bist du jetzt irritiert. Warum muss Jesus diesen Kelch überhaupt trinken? Denn die Bibel zeigt uns doch, Jesus ist der einzige Mensch der Weltgeschichte, der einen leeren Becher hat. Der einzige Mensch, der jemals gelebt hat, dessen Becher wirklich vollkommen leer ist. Jesus hat nie gesündigt, sein Kelch ist absolut leer. Warum also betet Jesus hier, lass diesen Kelch an mir vorübergehen? Und die Antwort ist, weil es nicht sein Kelch ist, der auf ihn wartet, sondern der Kelch von Millionen von anderen Menschen. Es geht um den Kelch von jedem Menschen, der je gelebt hat und an Gott geglaubt hat, beziehungsweise Gott vertraut hat. Und all diese Kelche zusammengenommen sind natürlich eine riesige Menge von Zornwein. Und Jesus weiß, es wartet nicht irgendein Kelch auf mich, es warten alle diese Kelche auf einmal. In den nächsten Stunden werden sie ihn erst gefangen nehmen, dann in einem lächerlichen Prozess verurteilen, ihn schlagen, verhöhnen, auspeitschen. Dann würden sie ihn ans Kreuz schlagen und dann würde er diesen riesigen Kelch trinken, der sich aus Millionen von einzelnen Kelchen zusammensetzt. Alles an ihm zittert, in Erwartung dieses Bechers. Sein Gebet ist nicht nur, nimm diesen Kelch von mir, sondern auch, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus weiß, mein Vater im Himmel hat einen Plan. Im Grunde sagt er in seinem Gebet, ich bin bereit zu tun, was du möchtest, egal was es bedeutet. Aber Vater, gibt es nicht vielleicht irgendeinen anderen Weg, um die Kelche aus der Welt zu schaffen? Die nächsten Stunden werden zeigen, es gibt keinen anderen Weg. Dieser Weg ist unbedingt nötig, es gibt keine Alternative dazu. Das war in den 1980er Jahren, da hat die britische Premierministerin Margaret Thatcher ihre politischen Entscheidungen häufig mit der Aussage begründet, das machen wir jetzt so, denn es gibt keine Alternative dazu. Und das hat sich unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel dann ab 2009 zum Vorbild genommen und es auch immer wieder so gemacht. Und viele Beobachter haben das dann kritisiert und sie haben gesagt, in der Politik gibt es im Prinzip immer Alternativen. Ob sie besser sind, lassen wir mal dahingestellt sein, aber es gibt Alternativen. Und wenn man irgendetwas für alternativlos erklärt, dann ist das Ende der politischen Debatte, der demokratischen Debatte. Ja, und dann haben irgendwelche Leute sogar das Wort alternativlos zum Unwort des Jahres 2010 gewählt. In dieser Welt, wenn wir Entscheidungen treffen, dann gibt es immer oder zumindest fast immer eine Alternative. Ja, man macht zwar eine Sache, man entscheidet sich für eine Sache, aber man könnte auch anders. Was hier in diesem Garten passiert ist, in den Stunden danach, das war wirklich alternativlos. Vielleicht das einzige Mal in der Weltgeschichte gab es keine Alternative. Nichts vorher und nichts nachher war jemals nötiger als das, was hier passiert ist. Denn Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit verlangt, dass ein Kelch getrunken werden muss. Und niemand überlebt es, seinen eigenen Kelch zu trinken. Als Jesaja einmal Gott begegnet ist, und wie jeder Mensch hatte er seinen unsichtbaren Becher mit dabei, da hat er nur ausgerufen, wehe mir, ich vergehe. Er wusste, dieser Becher mit Zorn Gottes drin und die Gegenwart Gottes, das zerreißt mich, das bringt mich um. Aber die ganze Sache war nicht nur nötiger als alles andere in der Weltgeschichte vorher und nachher, sie war auch härter als alles andere. Mein zweiter Punkt, dass Jesus deinen Kelch trinkt, ist härter als alles andere. Jesus ist hier nicht nur am Beten, Jesus ist in einer körperlichen Extremsituation. Ja, schon die Tatsache, dass er jetzt gleich einen Steinwurf weit von seinen Jüngern weg ist, fordert ihn extrem heraus. Vers 41, er musste sich von den Jüngern losreißen, lesen wir da. Und am Ende seines ersten kurzen Gebetes ist er so fertig, dass ein Engel kommen muss, ein Engel vom Himmel, um ihn zu stärken. Es gibt Ausleger, die sind davon überzeugt, wäre dieser Engel nicht gekommen, um Jesus zu stärken, wäre er schon im Garten gestorben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es war absolut extrem, was Jesus körperlich durchgemacht hat. Der Engel ist da, aber Jesus hört nicht auf zu beten, er betet weiter, er kämpft beim Beten. Vers 44, und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Das bedeutet entweder, die Schweißtropfen waren so dick und schwer, wie es normalerweise nur Blutstropfen sind. Oder es bedeutet sogar, dass die Anstrengung so heftig war, dass sich sein Schweiß mit Blut gemischt hat. Manchmal in körperlichen Extremsituationen, zum Beispiel wenn ein Mensch am Ersticken ist, dann strengt er sich so sehr an, dass kleine Äderchen in der Haut platzen und das Blut sich mit dem Schweiß vermischt und an so jemandem herunterläuft, ohne dass er sichtbare Wunden hat. Wie auch immer es war, Jesus war in einer absoluten Extremsituation. Und die Frage ist doch, warum war Jesus hier so fertig? Vielleicht denkst du dir, naja, ist doch klar, ja, wenn ich die nächsten 24 Stunden das durchmachen müsste, was Jesus durchgemacht hat, und das auch im Vorfeld schon wüsste, dann wäre ich das auch. Aber interessant ist doch, dass Jesus in seinem Gebet nicht von Schmerzen redet. Auch nicht von Schlägen, er redet nicht von einer Dornenkrone, er redet nicht vom Kreuz. Er redet auch nicht von ungerechten Richtern oder unfairen Prozessen. Er redet nur vom Kelch. Jesus hat hier offensichtlich nicht so sehr Angst vor dem körperlichen Leid, sondern vor etwas anderem. Er hat Angst davor, den riesigen Kelch Gottes randvoll mit dem Zorn Gottes trinken zu müssen. Und das macht ihn so fertig. Wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, dann sehen wir, dass es viele Menschen gab, die schreckliche Dinge durchgemacht haben. Und viele von diesen Menschen, die schreckliche Dinge durchgemacht haben, die haben diese Dinge durchgemacht, weil sie Christen waren. Aber oft hören sich deren Geschichten ganz anders an als die hier von Jesus. Ja, da gibt es zum Beispiel Ignatius von Antiochien. Das war ein Christ, der im 2. Jahrhundert auf seine Hinrichtung gewartet hat. Man hat ihn zum Tod verurteilt, zum Tod in der Arena durch wilde Tiere. Und man hat ihn dann, ähnlich wie damals Paulus, nach Rom geleitet, um ihn dann dort umzubringen. Und in der Erwartung des Todes hat er mehrere Briefe an Gemeinden und Christen geschrieben, von denen wir 7 Briefe haben, die bis heute überliefert sind. Und da schreibt er zum Beispiel im Angesicht des Todes, Zitat, Feuer und Kreuz und Rudel von wilden Tieren, Zerschneidung, Zerteilung, Zerstreuung von Knochen, Zerhauung von Gliedern, Zermalmung des ganzen Körpers, üble Plagen des Teufels sollen über mich kommen, nur dass ich zu Jesus Christus gelange. Der Mann weiß, was ihn erwartet, aber der Tonfall in all seinen Briefen ist immer total positiv, immer hoffnungsvoll, obwohl ihn eben diese schrecklichen Dinge erwarten. Während wir viele Märtyrer haben, die im Angesicht des Todes voller Hoffnung, voller Freude sind, ist es bei Jesus hier anders. Ja, wenn wir genau lesen, ist es sogar ganz anders. Warum? Weil niemand auch nur annähernd das durchgemacht hat, was Jesus hier durchgemacht hat. Denn weder Ignatius noch irgendein anderer Märtyrer der Kirchengeschichte hat jemals diesen Kelch trinken müssen. Ich möchte euch einen Vergleich geben, um das ein bisschen zu verstehen. Am 26. April 1986 hat es eine Explosion im Atomkraftwerk in Tschernobyl in der ehemaligen Sowjetunion gegeben. Wenn man sich die Fernsehbilder davon anguckt, dann ist es erschütternd, da ist ein Reaktor, der komplett zerfetzt ist. Aber viel, viel schlimmer als dieser zerfetzte Reaktor ist das Unsichtbare der Katastrophe. Nämlich die tödliche radioaktive Strahlung, die ausgetreten ist. Damals ist eine Strahlenwolke über ganz Europa gezogen und hat damit unfassbare Schäden angerichtet. Bis heute ist eine Zone 30 Kilometer um dieses Atomkraftwerk nicht bewohnbar. Und selbst hier in einigen Gegenden von Deutschland sind die Folgen bis heute zu spüren, nach fast 40 Jahren. Zum Beispiel in manchen Gegenden von Bayern darf man einige Pilzsorten oder soll man einige Pilzsorten nicht sammeln, weil sie bis heute radioaktiv verstrahlt sind. Ja, also so schrecklich diese sichtbare Explosion in diesem Ort war, das eigentlich Schlimme ist unsichtbar. Und genau so ist es bei Jesus gewesen. All die sichtbaren, schrecklichen Dinge, die er in den nächsten Stunden durchmachen würde, sind super schrecklich, aber sie sind lächerlich im Vergleich zu dem, was unsichtbar war. Nämlich der unsichtbare Kelch, den er trinken musste. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was in dem Moment passiert ist, als Gott diesen riesigen Kelch über seinem Sohn ausgegossen hat. Was in dem Moment passiert ist, als Jesus den unsichtbaren Kelch von Millionen von Menschen getrunken hat. Das war unendlich mal schlimmer als jeder Nagel, der seine Hand durchbohrt hat. Unendlich mal schlimmer als jede Dorne, die seine Stirn geritzt hat. Schrecklicher als jeder Spott, der ihn getroffen hat. Verstehst du jetzt, warum Jesus so fertig ist? Das ist übrigens auch der Grund, warum ich so skeptisch bin, was Kruzifixe oder Bilder oder Filme von der Kreuzigung von Jesus angeht. Denn all diese Darstellungen können ja gar nicht anders, als das Leiden von Jesus auf die äußerlichen, auf die körperlichen, auf die sichtbaren Dinge zu reduzieren. Das Eigentliche, das Unsichtbare, das kannst du nicht abbilden. Das kannst du nur irgendwie ansatzweise aufschreiben. Vermutlich ist das ein wichtiger Grund, warum Gott uns seine Offenbarung nicht als Bilderbuch oder als Film, sondern als Buch gegeben hat. Das Eigentliche ist für die Augen unsichtbar. Den Kelch kann man nicht abbilden. Wie die unsichtbare atomare Wolke das eigentlich Schlimme an Tschernobyl ist, so war der Kelch das eigentlich Schlimme an Golgatha. Dieser Kelch war härter als alles andere. Die Sache mit dem Kelch ist nötiger als alles andere. Sie ist härter als alles andere. Aber sie ist noch etwas. Sie zeigt auch eine Liebe, wie sie vorher und nachher noch nie jemand erfahren hat. Ein dritter Punkt, dass Jesus deinen Kelch trinkt, ist liebevoller als alles andere. Wir haben eben gesehen, der Plan Gottes ist alternativlos. Na, streng genommen könnte man diese Aussage ja hinterfragen. Denn natürlich hätte Gott auch sagen können, jeder Mensch trinkt einfach seinen eigenen Kelch, fertig. Das wäre eigentlich auch logisch. Der Plan ist nur dann alternativlos, wenn Gott mit den Menschen weiterhin Gemeinschaft haben will. Wenn Gott uns eben nicht vernichten will, indem er uns einfach unseren eigenen Kelch zu trinken gibt. Aber was ist das für ein Tausch? Damit Gott unsere Kelche nicht dir und mir zu trinken geben braucht, gibt er ihn stattdessen seinem Sohn. Das ist doch unglaublich. Ja, natürlich, es geht uns so schnell über die Lippen, oder? Als Christen, ja. Jesus ist für uns gestorben. 5 schnell dahergesagte Wörter. Aber ist uns eigentlich wirklich klar, was damals passiert ist? Mir hilft immer, um das zu begreifen, die Geschichte von Abraham, die wir eben gelesen haben. Abraham soll seinen Sohn opfern, den einzigen. Den Sohn, auf den er jahrzehntelang gewartet hat. Den Sohn, den Gott ihm verheißen hat. Und ganz besonders, seitdem ich eigene Kinder habe, läuft mir immer ein Schauer über den Rücken. Wenn ich mir vorstelle, was in Abraham abgegangen sein muss, als Isaak ihn so ganz unbedarft fragt, Papa, wir haben doch alles für ein Opfer dabei, aber irgendwie kein Tier. Wo ist das denn? Ich finde, diese kindliche Naivität der Frage macht alles irgendwie nur noch viel schlimmer. Dann wie Abraham da steht, über dem Altar. Ja, der Sohn liegt gefesselt drauf, Abraham hebt schon das Messer. Das ist einfach ein furchtbarer Gedanke. Aber bei Abraham hat Gott Stopp gerufen. Und jetzt hier 2000 Jahre später im Garten bittet Jesus um Stopp. Es gibt niemanden, der Stopp rufen würde. Gott zieht es durch. Aber warum? Und auf diese Frage gibt es nur eine Antwort. Weil er dich so sehr liebt. Wie wir eben gesehen haben, es gibt keinen anderen Weg, um dich zu retten. Es gibt keinen anderen Weg, um die Freundschaft zwischen Gott und dir wiederherzustellen. Es gibt keinen anderen Weg für Gott, um dich in die Arme zu schließen. Also gibt der Vater den Sohn für dich in den Tod. Und nicht nur in irgendeinen Tod, in den du trinkst den Riesenkelch und zwar komplett tot. In dem mit Abstand schrecklichsten Tod der Weltgeschichte. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Diesen Satz hat Jesus nur ein paar Stunden vorher zu seinen Jüngern gesagt. Und ich glaube, sie haben nicht annähernd verstanden, was er damit gemeint hat. Und das Ding ist, Jesus hat ja sein Leben nicht für seine Freunde gegeben. Das wäre ja schon etwas. Nein, Jesus hat sein Leben sogar für seine Feinde gegeben. Paulus schreibt in Römer 5, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Ja, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Zwei Verse später sagt er dann sogar, als wir noch seine Feinde waren. Was für eine Liebe. Jesus wollte beten gehen. Und er hat seinen Jüngern ganz am Anfang gesagt, Vers 40, betet, dass ihr nicht in Versuchung, nicht in Anfechtung kommt. Ja, also bleibt wach, bleibt wachsam und betet, so wie ich es jetzt gleich tue. Und jetzt ist er mit Beten fertig und er kommt zurück. Und was sieht er? Sie schlafen. Und ich weiß es nicht genau, es steht hier nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus in dem Moment verstanden hat, warum der Kelch eben nicht an ihn vorübergehen kann. Die Ironie der Geschichte ist ja, während Jesus betet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, sind die Jünger gerade fleißig dabei, ihren Kelch einfach noch ein Stück voller zu machen. Statt dass sie darum beten, nicht in Versuchung zu geraten, nehmen sie die Versuchung dankend an und fallen drauf rein. Jesus hätte allen Grund gehabt, der Versuchung nachzugeben, ihm aufzugeben, auszusteigen, den Kelch einfach Kelch sein zu lassen, sollen doch die ihn austrinken, die ihn vollgeschüttet haben. Hat er aber nicht. Und auf der anderen Seite die Jünger. Ja, im Gegensatz zu Jesus ist ihre Versuchung lächerlich. Sie sind halt ein bisschen angespannt, ein bisschen traurig, müde. Sie sollen nur wach bleiben und beten. Jesus hält stand. Sie versagen. So wie Adam damals in einem anderen Garten versagt hat, so versagen hier die Jünger. Anders als der erste Adam, der damals im Garten versagt hat, versagt Jesus, der zweite Adam, nicht. Und Jesus sagt den Jüngern am Ende dasselbe wie am Anfang, Vers 46, was schlaft ihr? Steht auf und betet, dass ihr nicht in Anfechtung kommt. nachher beim Abendmahl, wenn wir als Gemeinde diesen Kelch hier in die Hand nehmen. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Es ist kein Kelch voll Zorn. Im Gegenteil, dieser Kelch erinnert uns daran, dieser Kelch verspricht dir, dass Jesus ganz sicher deinen Kelch getrunken hat. 2000 Jahre, bevor es dich überhaupt gab, weil du an ihn glaubst. Und in dem Moment, wo du heute diesen Kelch in die Hand nimmst, denk doch mal dran, dass Jesus für dich die Kelche ausgetauscht hat. Er hat deinen Kelch voll Zorn getrunken und deswegen darfst du jetzt aus seinem Kelch des Segens trinken. Und wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht an Jesus glaubst, dann steuerst du direkt darauf zu, deinen eigenen Kelch nach deinem Tod austrinken zu müssen. Das wird ewig dauern. Es wird schrecklich. Ja, und wie schrecklich das wird, das kannst du hier in diesem Abschnitt daran sehen, wie fertig Jesus ist in der Erwartung dieses Kelches. Und deswegen rufe ich dich auf, glaube an Jesus. Vertraue auf ihn, kehre um von deinen Sünden und von deinem selbstbestimmten Leben. Und wenn du das tust, dann sagt Jesus zu dir, damals am Kreuz habe ich auch deinen Kelch getrunken. In der Geschichte dieser Welt gab und gibt es viele Superlative. Menschen und Ereignisse, die auf ihre ganz eigene Art einzigartig sind. Und in diesem unscheinbaren Garten beginnt die heiße Phase für mindestens drei historische Superlative. Das ganze Setting sieht ja total unspektakulär aus. Ein kleiner Garten, ein paar Bäume, 12 ziemlich fertige Männer. Aber was hier so richtig losgeht, hat den Lauf der Welt für immer verändert. Nie zuvor, nie danach gab es etwas, das nötiger war als diese Tat. Nie zuvor, nie danach gab es etwas Härteres, was ein Mensch durchmachen musste. Und nie zuvor, nie danach gab es etwas Liebevolleres als diesen Schritt. Diesen Schritt, als Jesus nach seinem Gebetskampf wieder aufgestanden ist, fest entschlossen, jetzt auch deinen Kelch zu trinken. Amen.